Herzlich willkommen zum siebten und letzten Teil unserer Webcast-Serie Dynamische Webseiten entwickeln mit ASP.NET. Mein Name ist Max Knorr, ich bin Developer Evangelist bei Microsoft Österreich. Im Rahmen unserer siebenteiligen Webcast-Serie haben wir Ihnen bis jetzt unterschiedliche Varianten gezeigt, wie Sie Webseiten mit ASP.NET entwickeln können. Also wir haben uns angeschaut ASP.NET prinzipiell, wir haben uns Datenbankzugriff angeschaut, Benutzerrechte und andere Dinge. Und wenn wir mal rüber schauen zu den Slides in unserem siebten Teil, sehen wir heute, wie die fertige Webseite jetzt auf den Webserver publiziert werden kann, auf den IIS-7 und wie wir auch den Webserver konfigurieren können für Hosting. Im Detail schauen wir uns die Architektur des IIS an, der Internet Information Services 7. Wir schauen uns die Konfiguration und die Installation des IIS an. Dafür gibt es ein Tool, das nennt sich der Web Platform Installer. Wir kümmern uns um das Deployment von ASP.NET Applikationen auf den IIS 7 und ganz zum Schluss schauen wir uns noch kurz an, welche Möglichkeiten es gibt, den IIS 7 zu erweitern. Was war das Kernziel bei der Entwicklung von IIS 7? Der IIS 7 wurde im Prinzip komplett neu entwickelt, im Gegensatz zum IIS 6. Man hat sich überlegt, um die Sicherheit zu erhöhen und auch die Performance natürlich, muss man das Konzept ändern und hat den ganzen Webserver jetzt modular aufgebaut. Das heißt, der IIS ist komplett in Module untertrennt worden, die installierbar sind oder nicht installierbar. Wenn ein Modul nicht installiert ist, dann kann ich es natürlich auch nicht falsch konfigurieren, was natürlich für die Security des Webservers sehr wichtig ist. Also per Default sind einmal die wenigsten zum Beispiel Authentifizierungsmodule wirklich installiert oder aktiviert, sagen wir es einmal so. Und das ist für die Sicherheit sehr wichtig, weil jemand, der nicht weiß, dass es einen Authentifizierungsmodus gibt, der wird ihn vermutlich dann auch nicht aktivieren und dadurch ist der Webserver aber sicher, weil er nicht falsch konfiguriert werden kann. Das zweite war bessere Unterstützung anderer Plattformen, also zum Beispiel der IIS 7 unterstützt über FastCGI auch PHP sehr gut, also PHP on Windows mit dem IIS 7 ist da sehr gut möglich, ASP.NET, die andere Runtime und Classic ASP Pages werden auch noch unterstützt. Dann war das Prinzip auch die Konfiguration zu vereinheitlichen. ASP.NET haben wir ja bis jetzt schon gesehen, hat ein ganz gutes Konfigurationsmodell und das ist zusammengeflossen mit dem IIS Konfigurationsmodell. Wir sind auch mit dem IIS-Protokoll unabhängig. Was heißt das? Der IIS ist nicht mehr nur ein Webserver, sondern der IIS ist ein Application-Server. Das heißt, wir können unsere Windows Communication Services, unsere Business-Komponenten, auch im IIS 7 hosten und wir müssen sie nicht über HTTP freigeben, sondern das Protokoll kann auch Socket-Verbindungen sein oder Message Queuing. Der IIS ist einfach ein generischer Applikationsserver geworden, der natürlich HTTP auch weiterhin kann. Es ist auch ein Webserver, aber wir sind protokollunabhängig und natürlich auf die Sicherheit hat man besonders geschaut. Und eigentlich der Grund für diese Architekturänderung ist auch vor allem die Sicherheit. Wenn wir uns jetzt die Architektur mal bildlich anschauen vom IIS, das war die alte Architektur in IIS 6 und wenn wir mal links beginnen mit der Konfiguration, da hat man die eine XML-Datei, die bisher existiert hat, die Metabase-XML ersetzt und gesagt, wir haben jetzt zwei Konfigurationsdateien, einmal die Application-Host-Config und die Administration-Config in CWindows System 32 Inet SRV. Das ist das Verzeichnis, wo die ganzen Config-Files drinnen liegen. Und dieses Config-File sieht so ähnlich aus wie ASP.NET Application Config, also die Web-Config-Datei. Also gleiches Konfigurationskonzept. Vom Hosting her ist es so, dass wir nicht mehr nur HTTP-Sys unterstützen, also nicht mehr nur Web-Server-Zugriff, sondern beliebige andere Protokolle. Ich kann auch eigene Protokolle in den Web-Server integrieren. Per Default haben wir HTTP und HTTPS Sockets über NetTCP. also von der Windows Communication Foundation, named Pipes, net.pipe, Binding von WCF und Microsoft Message Queuing, das net.msmq Binding von WCF. Das heißt, nicht mehr nur ein Webserver, andere Protokolle. Und wenn ich ein eigenes Protokoll habe, dann kann ich auch einen eigenen Protokolladapter schreiben, den ich in den IIS hineinhänge, sodass der IIS auch auf meine eigenen Requests über mein Protokoll reagiert. Wer reagiert auf die Requests? Das ist der Service Host, wie bisher auch. Der arbeitet mit den Windows Activation Services zusammen, oder das sind die Windows Activation Services. Die hören zentral auf ein eingehendes Signal, also zum Beispiel eine Verbindung auf Port 80, und wenn die hereinkommt, aktivieren sie die Worker Processes und geben den Request an diese Worker Processes weiter. Also eine Art Dispatcher sozusagen, die Windows Activation Services. Die Worker Processes hat man auch geändert, insofern, dass sie jetzt protokollunabhängig sind. Es gibt einen Protocol-Host und innen drinnen kann nicht mehr nur im Worker-Process nicht mehr nur eine Webseite laufen, sondern auch WCF-Services zum Beispiel, die hier anprogrammiert werden können oder gehostet werden können im IIS 7. Wenn wir uns jetzt ASP.NET und IIS noch im Speziellen anschauen, bisher war es so, wir haben über einen ISAPI-Filter, wie wir hier sehen, über ISAPI an irgendeiner Stelle ASP.NET aufgerufen, die ASP.NET Runtime, der Rest war alles Webserver, ganz normal, IIS Webserver Part, und genau nur an einer Stelle ist ASP.NET dazugekommen, an der ISAPI-Stelle. Das gibt es weiterhin und das hängt davon ab, welchen Pipeline-Modus ich auswähle im IIS. Es gibt den Classic-Modus und den ASP.NET Integrated Mode. Wobei der ASP.NET Integrated Mode der neue ist. Und ich würde auch empfehlen, den zu verwenden, weil der eine bessere Integration mit dem IIS bringt, wie wir gleich sehen werden. Der Classic-Modus funktioniert so. Mit dem IIS 7 jetzt wird ja diese Pipeline der Module durchlaufen. Also wir haben am Anfang Authentication, da gibt es entweder ein Basic-Modul oder ein Anonymous-Modul. Dann haben wir Authorization und so weiter. Dann haben wir irgendwann einmal die Händler. Je nachdem, was es für ein Dateityp ist, wird der eine oder der andere Händler aufgerufen, also zum Beispiel der Static File Händler oder eben beim Classic Modus der ISAPI Händler. Und der ISAPI Händler für die ASPX Seiten, der startet die ASP.NET ISAPI DLL. Das ist die DLL, die einfach die ASP.NET Runtime ist und über ISAPI Extensions, klassische ISAPI Extensions, wird hier die ASP.NET Runtime dann aufgerufen. Und in der ASP.NET Runtime haben wir aber ja auch Authentifizierung und wieder eigene Händler und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich ein duales System. Wir haben im Webserver Authentifizierung, wir haben in ASP.NET Authentifizierung. Wir haben im Webserver Händler, wir haben in ASP.NET Händler. Und das ist der Classic-Modus. Es gibt aber den neuen Modus, den ASP.NET Integration-Modus. Da hat man dieses Problem behoben und hat gesagt, Moment, es macht keinen Sinn, hier sozusagen zwei Pipelines zu fahren, eine IIS-Pipeline und eine ASP.NET-Pipeline. Aus diesem Grund hat man gesagt, die Module, die ASP.NET spezifisch sind, werden rausgenommen und nicht mehr über ISAPI-Extensions in einer eigenen Pipeline aufgerufen, sondern einfach in den Webserver integriert. Das heißt, wenn man den ASP.NET Integrated Mode verwendet, dann ist Forms Authentication von ASP.NET ein ganz normaler Webserver-Authentifizierungsmodus. ASPX oder Trace Files sind ganz normale Händler innerhalb des Webservers. Das heißt, die ASP.NET Runtime ist integriert in den Webserver hinein und nicht mehr einfach nur eine eigene ISAPI-Extension, die aufgerufen wird. Was ist jetzt der Vorteil davon? Forms Authentication ist nicht mehr nur ASP.NET spezifisch. Das heißt, wir können Forms Authentication auch dann verwenden, wenn der Händler unten nicht mehr der ASP.NET Händler ist, sondern zum Beispiel der Static File Händler oder der PHP File Händler. Das heißt, wir können die ASP.NET Forms Authentication mit den IIS 7 über alle Händler hinweg, über statische HTML-Files, PHP, ASP.NET, Classic ASP, weiterverwenden. Und auch alle unsere Module, unsere ASP.NET HTTP-Module, können wir über alle Händler hinweg verwenden. Das ist natürlich ein Vorteil, weil ich Forms-Authentifizierung nicht mehr nur und andere wertvolle Module nicht mehr nur für ASP.NET zur Verfügung habe, wenn ich eben IIS7 mit dem Integrated-Modus verwende. Wie stelle ich diese ganzen Sachen ein? Zum Beispiel, welcher Pipeline-Modus wird verwendet? Das ist noch ein wichtiger Begriff, den wir immer wieder dann brauchen werden. Gibt es schon länger, schon vor IIS7, den sogenannten Application-Pool. Application Pool ist eine Art WG für Web Applications, kann man eigentlich sagen. Also ich definiere, meine Web Applications gehören zu einem Application Pool und das ist eine Isolationseinheit. Also alle Web Applications, die den gleichen App Pool haben, die sind zusammen sozusagen in einer Wohnung. Also die teilen sich zum Beispiel ein Memory Limit, CPU Limit, gewisse Einstellungen, welches .NET Framework wird verwendet, welcher Pipeline-Modus wird verwendet, aber auch einen User-Account. Jeder Application-Pool hat eine Identität, das ist einfach der User, unter dem die Applications ausgeführt werden. Der wird auch im Application-Pool eingestellt. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll für kritische Applikationen, jeweils einen eigenen Application-Pool oder vielleicht sogar für jede Applikation einen eigenen Application-Pool anzulegen und dort dann eben die Einstellungen entsprechend zu treffen. Eins noch zum Thema IIS. Wenn man selber einen IIS betreibt, dann kann ich jetzt mit IIS7 sogenannte Feature Delegation betreiben. Das heißt, man kann die Administration des Webservers verteilen. Ich kann sagen, dass obwohl ich der Serveradministrator bin, ich die Sub-Administration für eine gewisse Subseite an einen Kollegen weitergebe und der darf dann auch wirklich nur diese eine Subseite administrieren, die anderen Teile nicht. Das heißt, ich kann die Administration delegieren und ich habe die Möglichkeit, das im IIS zu konfigurieren. Die andere Variante ist einfach zu sagen, ich gebe auf meine Konfigurationsdateien, die es ja auch beim IIS jetzt neuerdings gibt, Access Control Lists drauf, ACLs drauf und dadurch ist dann definiert einfach über Rechte, wer darf jetzt hier schreiben und wer nicht. So, bevor wir uns diese Sachen im Detail anschauen, reden wir kurz einmal über die Installation des IIS. Wie installiert man den IIS und wie kann man Zusatzmodule installieren, weil es ja einige Module gibt. Es gibt hier den sogenannten Web Platform Installer oder WebPI. Der Web Platform Installer ist ein Tool, das so aussieht, wie man hier sieht. Das soll einfach es erleichtern, den Webserver zu installieren und die ganzen Module, die man braucht, zu installieren. Herunterladen kann man das Ganze von www.microsoft.com/web. Das habe ich bereits gemacht. Und ihr habt die Möglichkeit, dann die entsprechenden Module auszuwählen und zu installieren. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, woher kriege ich jetzt den Datenbanktreiber für PHP und den SQL Server, wo kriege ich jetzt das .NET Framework her, das ist alles ein zentrales Konfigurations- und Installations-UI, eine Art Paketmanager im Prinzip. Es gibt auch eine Reihe von interessanten Modulen, die man über diesen Web-Plattform-Installer nachinstallieren muss, damit man sie hat. Eins ist zum Beispiel die Möglichkeit, den neuen FTP-Publishing-Dienst zu verwenden, FTP-Publishing-Service. Der ist deswegen interessant, weil ich damit Webseiten FTP-Server machen kann, die wirklich nur für eine Webseite da sind. Und das werden wir dann auch gleich machen, weil wenn ich einen Webserver konfiguriere, irgendwie müssen ja meine Dateien auf den Webserver kommen. Und FTP ist immer noch ein gutes Protokoll eigentlich dafür. Bisher gab es aber keinen guten FTP-Server für den IIS. Das heißt, das hat man mit dem FTP-Publishing-Service nachgeholt. Das ist ein FTP-Server, den ich wirklich pro Website, pro Unterseite konfigurieren kann. Und das Wichtigste ist, FTP prinzipiell würde ja alle Passwörter im Klartext übertragen, aber das FTP-Publishing-Service unterstützt Secure-FTP, das heißt SSL-Verschlüsselung. Wer WebDAV lieber schätzt als Datentransfer, auch da gibt es ein neues Modul für den Datenbankverwaltung gibt es auch ein eigenes Modul und andere Module einfach. Ich würde sagen, reden wir da nicht lange drum, schauen wir uns einfach mal den Web-Plattform-Installer an. Ich habe ihn bereits installiert. Wenn ich jetzt hier suche nach Web Platform Installer, hier ist er, der Microsoft Web Platform Installer. Öffnen wir ihn einmal als Administrator. Und was er als erstes macht, ist einmal zu schauen, gibt es neue Produkte, gibt es neue Module, die irgendwie interessant sein könnten. Und ich habe jetzt da unterschiedliche Kategorien. Ich kann einmal den Webserver mir anschauen. Da sehe ich zum Beispiel ASP.NET ist bereits installiert, .NET auch bereits installiert. Ich kann statischen Content deliveren, ich kann ja alle möglichen Module. Wenn ich zum Beispiel das URL Rewrite Feature haben will, das ganz praktisch ist, damit kann ich URL Rewriting machen, also dass er mir friendly URLs irgendwie umschreibt, dann hakele ich das da an. Man sieht auch FTP Publishing Service, habe ich bereits installiert. Und da gibt es halt dann eine Reihe von unterschiedlichen Modulen, die ich installieren kann. Den Database Manager zum Beispiel auch oder den Remote Administration Manager und so weiter. Wenn ich, da unten habe ich dann auch die ganzen Security Module, ich habe einmal dabei alle installiert, die man brauchen kann. Das ist also die Konfiguration vom IIS. Das zweite ist, ich habe die Möglichkeit, gehen wir da noch einmal zurück, ich habe hier die Möglichkeit .NET Frameworks oder PHP zu installieren. Ich habe die Möglichkeit, die Datenbank zu installieren, inklusive des PHP SQL Server Treibers. Das brauche ich aber nicht für einen ASP.NET Webcast. Und ich habe die Möglichkeit, hier Tools zu installieren, Visual Studio, Web Developer Express, andere Dinge. Das sind also die Microsoft Produkte sozusagen. Das zweite sind Web Applications. Ich kann sagen, ich möchte gerne eine Community-Web-Applikation installieren, zum Beispiel den Ampli-Feeder, was immer das jetzt genau sein mag, oder Drupal oder die Blockengine.net, .NET Nuke oder mein Lieblings-Content-Management-System Umbraco hier oder WordPress. Das sind einfach ganz normale Community-Module oder eine Gallery, die ist auch sehr gut, die .NET Gallery. Das sind einfach Projekte, die Open Source von irgendwelchen Projektteams gemacht werden. Und die kann man hier einbinden in den Web-Platform-Installer und die können dann von uns installiert werden auf dem Webserver jeweils. Da haben wir dann noch Media-Platform. Das ist zum Beispiel für Silverlight Smooth Streaming, wenn ich das verwenden will. So, schauen wir da mal unter Customize hier. Habe ich bereits installiert die IIS Media Services 3.0. Die haben zum Beispiel das Smooth Streaming mit dabei und andere Dinge. Gehen wir mal auf Install. Dann sehen wir URL Rewrite, Datenbank Manager, das sind die Dinge, die er jetzt installieren will, jeweils mit den Abhängigkeiten, was er dazu brauchen würde. Und ich kann jetzt da sagen, I accept, dann beginnt die Installation, oder wir sagen jetzt I decline, dann wird jetzt nichts installiert. Das ist einmal der Web Platform Installer. Mit dem kann ich meinen IIS konfigurieren und die Module installieren, die wir brauchen. Wichtig ist, ich habe jetzt einmal das FTP Publishing Service 7.5 Modul installiert. Das werden wir jetzt nämlich brauchen. Öffnen den Internet Information Manager, IIS Manager hier aus dem Startmenü, Internet Information Service Manager. Das ist das Konfigurations-UI für unseren Webserver. Mit dem kann ich auch übrigens Remote Webserver administrieren, aber wenn ich das möchte, dann muss ich den neuen IIS Manager 7.5 herunterladen. Das ist ganz wichtig. Der IIS Manager, der mit Windows 7 mitkommt oder mit Windows Server mitkommt von Haus aus, der kann nur die lokale Instanz administrieren. Wenn ich mich zu einem entfernten Webserver verbinden will, auch das ist möglich, dann muss ich von Microsoft.com extra noch einmal den Internet Information Services Manager 7.5 herunterladen. Eine neue Version. Wir starten einmal hier unseren Webserver. Und sehen jetzt hier in der Konfiguration einen Baum. Wir sehen unsere Application Pools und wir sehen alle Seiten, die auf diesem Webserver laufen, weil jeder Webserver kann unterschiedliche Seiten besitzen natürlich. Und wir legen einmal eine neue Webseite an. Was ich auch sagen kann ist Add Website from Gallery und da direkt dann aussuchen, ich möchte eine neue Webseite anlegen, die zum Beispiel blockengine.net gleich einmal von Haus aus installiert hat. Wollen wir jetzt aber nicht. Wir legen eine Blank-Website an und nennen die Webcast. Interessant ist, da oben sehe ich dann gleich auch, welchen Application-Pool wir verwenden wollen. Der Standard wäre hier einen neuen anzulegen, der genauso heißt wie die Seite. Ich könnte aber auch sagen, es soll der Default App Pool verwendet werden, der ist .NET Framework 2.0 und Integrated Pipeline oder der ASP.NET 4.0 Application Pool, was auch immer. Aber wir legen einmal einen neuen App Pool an und wir sagen, die Webseite soll unter w/work/events/ASP.NET-webcasts/teil7 Demos Webserver liegen. Das ist ein Verzeichnis, das derzeit leer ist. Und in diesem Verzeichnis soll unsere Webseite abgelegt werden. Das nächste ist, unter welcher Adresse ist die Webseite verfügbar? Und da sehen wir interessant, ich könnte auch zum Beispiel eine Named Pipe angeben. Macht jetzt wenig Sinn. Nehmen wir HTTP in dem Fall und sagen wir, auf allen IP-Adressen unter Port 80 soll das Ganze laufen. Und da haben wir ein Problem, angenommen, mein Server hat nur eine IP-Adresse. Wie unterscheide ich jetzt? Ich möchte auf einem Server mit einer IP-Adresse, und auch ich habe in Wahrheit nur eine IP-Adresse, da möchte ich mehrere Webseiten betreiben. Geht das? Ja, es geht, wenn ich aufgrund des Hostnames unterscheiden kann. Also wenn ich eine anlege mit www.codefest.at und die nächste anlege mit www.microsoft.at, auch wenn sie auf der gleichen IP-Adresse sind, kann der Webserver unterscheiden, dass es unterschiedliche Webseiten sind. Das nennt sich auch ein sogenannter virtueller Host. Das heißt, unsere Webseite hat keine eigene IP-Adresse, sondern unterscheidet sich nur aufgrund des Domainnamens. Und so kann ich halt auch Subdomänen machen oder könnte auch www.knornet und max.knornet auf dem gleichen Server mit der gleichen IP-Adresse liegen lassen. Und meistens ist ja so, dass man IP-Adressen nicht so viele bekommt. Da würde ich dann empfehlen, hier aufgrund des Hostnames die Unterscheidungen zu machen. Wichtig ist natürlich, man braucht dann einen DNS-Eintrag, einen Domain-Name-Eintrag, der auf unsere IP-Adresse verweist. Wir nehmen jetzt aber mal keinen Hostname, sagen, die Webseite soll gleich einmal gestartet werden. Er sagt, es gibt bereits eine Webseite, die für alle IP-Adressen auf Port 80 lauert. Ja, davon weiß ich, die Webseite rennt nämlich nicht. Das ist meine Default-Website. Die ist eh gestoppt, wir haben hier den Webcast jetzt und den starten wir mal. Oder sagen einfach mal Refresh und hier mal Start. The website cannot be started, vielleicht sollte man die Default-Website stoppen, sicherheitshalber. Und jetzt können wir den Webcast starten. Okay, hier ist unser Webcast und wir können jetzt mit HTTP Localhost mal die Webseite öffnen. Und wir sehen, okay, der Webserver funktioniert, aber wir kriegen zurück Forbidden, weil wir haben keine Datei drinnen und wir haben auch Directory Browsing deaktiviert. Gut, das heißt, ein Fehler kommt, der Webserver funktioniert aber, ausgezeichnet. Nun wollen wir mal einen FTP-Server einrichten auf unserem Webserver. Und um das zu machen, eben wichtig, das FTP Publishing Services Modul 7.5 installieren aus dem Webplattform Installer. Dann gibt es hier ein Menü, rechte Maustaste, Add FTP Publishing. Und das wählen wir jetzt aus und können einen FTP-Server anlegen, der nur für unsere Webseite gleich konfiguriert ist. Wenn Sie früher mal den IIS verwendet haben vor den neuen FTP-Services, das war ziemlich kompliziert. Jetzt ist es wesentlich leichter. Wir können auch einen virtuellen FTP-Server anlegen, also Virtual Host, genau wie beim Webserver. Also wiederum entweder unterschiedliche IP oder Port oder unterschiedliche Hostnames hier. Wir nehmen einmal einen eigenen Hostname, den nennen wir ftp.codefest.at. Okay. Und sagen, wollen wir SSL verwenden? Nein, davon möchte ich warnen, weil jetzt werden die Passwörter im Klartext übertragen. Also ich würde Require SSL vorgeben, nur dazu braucht man ein SSL-Zertifikat, das ich jetzt nicht habe. Das heißt, wir arbeiten jetzt einmal ohne SSL. Heißt aber, Achtung, Passwort wird im Klartext übertragen. Next, was für eine Authentifizierungsmethode? Anonym? Nein, wir wollen Basic Authentication verwenden und Basic heißt halt leider im Klartext übertragen. Und jetzt können wir hier noch Access Control Lists machen, also Autorisierungsmodus, das lassen wir aber mal. Wir sagen, wir geben noch keinem Zugriff und gehen auf Finish. FTP Publishing wurde hinzugefügt. Für unseren ftp.codefest.at wir müssen jetzt einmal in den Baum hier auf die Sites gehen und dann noch einmal auf Webcast und hier sicherheitshalber Refresh auch noch aufrufen vorher, Refresh und jetzt nochmal auf Webcast gehen. Dann sehen wir hier, es gibt jetzt hier eine FTP-Section, wo wir alles rund um den FTP-Server konfigurieren können. Es gibt hier überhaupt unterschiedliche Sections für unsere Webseite. Es gibt eine ASP.NET-Sektion, wo ASP.NET-spezifische Dinge drinnen sind. Es gibt eine FTP-Sektion und eine IIS-generelle Sektion, wo ich zum Beispiel Error-Pages konfigurieren kann. Ganz unten zum Beispiel sehen wir hier die Media-Services. Das ist das Smooth Streaming von Silverlight. Das habe ich auch installiert, das Modul. Das waren diese IIS Media Services. Die sind jetzt hier auch als Modul drinnen und ich kann einfach sagen, für meine Webcast-Seite möchte ich Smooth Streaming konfigurieren. Was ich jetzt nicht möchte. Ich möchte FTP konfigurieren. Schauen wir uns mal hier Authorization Rules an. FTP Authorization Rules. Weil wir haben ja bis jetzt noch niemanden hineingelassen und wir sagen jetzt einmal Add Allow Rule, rechte Maustaste, Add Allow Rule. Und sagen, wir lassen gewisse User hinein, nämlich nur einen User, mal den User Gnome und der hat Read und Write Rechte. Kann aber auch natürlich Gruppen hier vorgeben und andere Dinge. Also vielleicht würde es auch Sinn machen, die Gruppe Administrators hineinzulassen und denen auch Read und Write Rechte zu geben. Oder ich lege mir eine eigene Gruppe an und gebe der Read und Write Rechte. Damit habe ich jetzt Zugriff auf den FTP Server. Verwenden wir ein Freeware FTP Tool, den FileZilla, den es auf SourceForge gratis zum Runterladen gibt. Und sagen wir jetzt, wir wollen uns zu unserem Server verbinden. Der hat die IP-Adresse localhost und er ist aber ein virtueller Server. Wie können wir diesen virtuellen Host, wir haben ja gesagt, das ist ein virtueller Host mit ftp.codefest.at, wie können wir das manifestieren? Indem wir da sagen ftp.codefest.at, ist einmal der Beginn des Usernamens und dann dieser Strich mit Alt-GR und größer-kleiner Zeichen kommt man auf diesen Strich und dann Username. Also Hostname, gerader Strich, Username. Und es ist wurscht, was da vorne steht. Die wirkliche Adresse des Servers macht nichts, trägt nichts dazu bei. Das ist Hauptsache, es ist die IP-Adresse des FTP-Servers irgendwie. Wichtig ist, dass im Usernamen der beginnt mit dem Hostname, dem virtuellen und dann dem geraden Strich. Und damit kann ich jetzt auf Localhost mehrere FTP-Server betreiben, mehrere virtuelle, für meine unterschiedlichen Webseiten jeweils und ich unterscheide das einfach da vorne mit dem Hostname. So, mein Passwort, Passwort 1, natürlich muss ich auch eingeben und wir verbinden uns zum Webserver und da sind wir. Anzeigen des Verzeichnisinhalts abgeschlossen. Hier auf der rechten Seite sehen wir das Serververzeichnis und schauen wir mal, ich glaube, ich habe in Prep eine HTML-Datei vorbereitet, eine Start-HTML, ja, die ziehen wir mal hinüber und sagen, die wollen wir auf den Webserver transferieren mit FTP. Das ist auch schon fertig. Jetzt sollte eigentlich in meinem lokalen Webserver-Verzeichnis unter Teil 7 Demos Webserver die Start-HTML liegen und da ist sie auch schon. Das heißt, wir haben über FTP, es ist jetzt ein bisschen schizophren, weil wir sitzen eh auf der lokalen Maschine, aber stellen wir uns mal vor, der Webserver ist nicht der Localhost, dann muss ich irgendwie die Daten raufschicken und das mache ich über FTP. Ausgezeichnet, Start-HTML funktioniert, wenn wir jetzt auf Localhost gehen und sagen Localhost Start-HTML, dann sehen wir auch schon hier die tolle Hallo-Welt-Datei. Folgendes Problem habe ich noch, wenn ich auf Localhost gehe, dann sehe ich hier, the web server is not configured to list the content. Wir haben Directory Browsing deaktiviert. Das steht auch da unten als kleiner Tipp. Vielleicht sollten Sie Directory Browsing aktivieren. Wir haben Directory Browsing deaktiviert, also er zeigt uns nicht den Verzeichnisinhalt an. Das ist auch gut aus Sicherheitsgründen. Und wir haben kein Default-Dokument konfiguriert, das irgendwie passen würde. Also es gibt Standarddokumente, zum Beispiel Default ASPX würde er automatisch erkennen, aber Start HTML nicht. Das heißt, vielleicht sollten wir mal den Webserver konfigurieren ein bisschen. Und schauen wir uns hier an. unter den Einstellungen IIS gibt es hier unterschiedliche Dinge, zum Beispiel Default Document oder Directory Browsing. Directory Browsing könnte ich aktivieren, indem ich hier rechts rüber gehe, Enable Directory Browsing. Jetzt zeigt er mir einfach einen Verzeichnisinhalt an. F5, ja, da sehe ich jetzt meine Start-HTML. Interessant ist, ich sehe da jetzt auch eine Web-Config. Wo kommt die auf einmal her? Sehen wir gleich. Und zweite Sache, vielleicht will ich aber Directory Browsing wieder deaktivieren im IIS Manager. Stattdessen möchte ich vielleicht einfach nur mein Default-Dokument ändern. Dann kann ich das hier auch machen unter Default-Dokument. Sage ich einfach Add. Er soll auch die Start-HTML-Datei suchen und wenn es die gibt, dann soll er bitte die nehmen, der Webserver. Gut, das heißt, wenn ich jetzt F5 drücke, findet er mir automatisch auch ohne Adresse die Start-HTML als Default-Dokument und zeigt sie an. Interessante Sache jetzt eigentlich, wo kommt die Web-Config her? Das Ganze hat mit der Konfiguration zu tun. Schauen wir uns die kurz einmal an, auch wenn sie eigentlich erst später kommen würde. Die Konfiguration ist nämlich so, dass das Ganze hierarchisch aufgebaut ist. Man hat sich überlegt, die Webserver-Konfiguration ist viel zu kompliziert bisher gewesen. Aus diesem Grund, um das Ganze einfach irgendwie Copy-Paste fähig machen zu können oder auch X-Copy-Deployment fähig machen zu können, hat man gesagt, wir machen das, was ASP.NET auch macht. ASP.NET hat eine Web.config. Es gibt eine Maschinen-Config, das ist diese Root-Config-Datei. Da sind die ganzen Basiseinstellungen drinnen. Maschinen-Config, dann gibt es die Root-Web-Config in dem Root-Verzeichnis und dann in Subverzeichnissen auch jeweils eine Web-Config. Das heißt, wenn ASP.NET-Konfiguration gepasst wird, wird zuerst einmal geschaut, gibt es in meinem aktuellen Verzeichnis eine Web-Config, gibt es in meinem Root-Verzeichnis eine Web-Config oder gibt es eine Machine-Config, die gibt es immer mit dem .NET-Framework. Und das, hat man gesagt, ist eigentlich eine gute Idee, machen wir das auch mit dem IIS. Da gibt es die ApplicationHost.config, die Basis-Config-Datei und die jeweiligen Web-Config-Dateien, also entweder die Root-Web-Config oder die jeweilige Subverzeichnis-Web-Config-Datei. Heißt also, meine Web-Config in meinem Web-Server-Verzeichnis ist einerseits von der Linie die ASP.NET-Config-Datei, andererseits von der Linie die IIS-Config-Datei. Was heißt das jetzt in der Praxis? Schauen wir uns einmal kurz in unserem Web-Server-Verzeichnis diese Web-Config an. Dann sehen wir, da ist eigentlich gar nichts ASP.NET-Spezifisches drinnen in der Web-Config derzeit. Das Einzige, was drinnen ist, ist System Web Server. Das ist eine Konfigurationsdirektive, die für den IIS gebaut wurde. Die wird nur vom IIS verarbeitet, nicht von ASP.NET. Und da steht drinnen, Directory Browse enabled ist false. Default Document Add Value Start HTML. Wenn ich zum Beispiel das ändere auf Start HTML, und sage Directory Browse enabled is true und meine Web-Config speichere, dann werden diese Änderungen übernommen. Wenn ich jetzt hier nochmal hineinschaue in die Management-Konsole und mir anschaue, was ist jetzt drinnen in Directory Browsing, Default Document zuerst einmal sehen wir Start HTML. Okay. Directory Browsing ist enabled gerade. Das heißt, der IIS-Manager manipuliert einfach nur im jeweiligen Root-Verzeichnis die Web-Config-Datei und diese Web-Config ist nicht mehr länger nur ASP.NET, sondern auch IIS-Config. Heißt auch, wenn ich meine Web-Config irgendwohin kopiere auf einen Web-Server, dann kopiere ich auch die Web-Server-Konfiguration mit. Und das ist eigentlich eine sehr tolle Sache, weil ich nicht mehr extra die Webserver-Konfiguration über Skripts einspielen muss, sondern einfach meine Konfigurationsdatei jeweils mitkopiere. Das war die Konfiguration von ASP.NET und IIS jetzt zusammengefügt in der Web-Config-Datei. Wie schaut das jetzt aus? Wir haben einen FTP-Server jetzt. Wir haben eine HTML-Seite schon drauf kopiert, aber wir wollen jetzt einmal unsere ASP.NET-Seite drauf kopieren. Wir wollen unsere ASP.NET-Seite deployen. Wie funktioniert das? Prinzipiell ist das eigentlich sehr einfach. Ist eigentlich nur Copy und Paste. X-Copy Deployment. Ich kopiere meine Webseite mit der Web-Config, wo meine Server-Konfiguration auch drinnen ist, mit allen Dateien und allem drumherum einfach auf den Webserver drauf. Ich mache das über FTP, über WebDAV, über FileShare, über lokales Dateisystem, wie auch immer. Es ist immer Copy und Paste in Wahrheit. Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten, die man beachten sollte. Und diese Kleinigkeiten schauen wir uns an. Es ist so, dass obwohl ich es nur kopiere, unterschiedliche Dinge noch dazukommen. Also wie schaut das mit der Kompilierung aus zum Beispiel? Wird die Webseite kompiliert oder nicht? Wie ist das mit der Konfiguration? Gut, das wissen wir bereits, die wird durch die Webconfig mitkopiert. Aber vielleicht wollen wir Teile der Konfiguration verschlüsseln, weil zum Beispiel Connection Strings drinnen sind, die sehr geheim sind. Wie schaut das mit Benutzerkonten aus, die wir vielleicht brauchen und die wir auf der lokalen Development-Maschine nicht gebraucht haben? Das sind die Dinge, die wir uns jetzt einmal anschauen werden. Das erste ist die Kompilation von ASP.NET. Das Simpelste, was ich machen könnte, wäre einfach meine gesamte ASP.NET-Seite mit C-Sharp und ASP.NET-Dateien auf den Webserver kopieren. Das können wir mal machen. Wir gehen da hinein in unser Work-Verzeichnis, haben da die komplette Webseite, kopieren die einfach in das Webserver-Verzeichnis hinein mit Copy-Paste, Steuerung V. Da ist die Seite. Wir gehen auf Localhost und kriegen einen Konfigurationserror. Gut, warum? Vielleicht einmal der erste interessante Punkt. Er sagt uns, Target Framework 4.0 ist unrecognized. Und wir sehen da unten Microsoft.NET Framework 2.0, ASP.NET 2.0. Gut, ASP.NET 2.0 erkennt natürlich Target Framework 4.0 nicht. Das heißt, das Erste, das muss ich sehr wohl manuell einstellen am Webserver, ist, dass mein Application Pool beim Anlegen der Webseite für ASP.NET 4.0 konfiguriert werden sollte. Nochmal zur Erinnerung, wenn wir die Webcast-Webseite auswählen und jetzt da mal schauen in die Advanced Settings hinein, Application Pool sehen wir, der Application Pool, der verwendet wird, heißt Webcast. Das heißt, wir sollten den einmal konfigurieren, gehen auf Application Pools hier oben, Webcast, und sehen hier schon, oje, der läuft mit .NET Framework 2.0 und der Integrated Pipeline. Wählen wir den doppelt aus, stellen das um, .NET Framework 4.0 und Integrated Pipeline, das passt. Wir hätten da noch Advanced Settings, wo wir einstellen können, CPU-Limits und andere Dinge. Identity werden wir nachher noch brauchen, der User des des Application Pools. Das ist einmal eingestellt. Schauen wir uns die Webseite noch einmal an und siehe da, wir merken schon, sie wird beim ersten Zugriff kompiliert und der Kompilationsvorgang braucht leider immer ein bisschen beim ersten Zugriff. Das sollte man dann vielleicht noch ändern, aber hier ist die Seite einmal. Start. Wir können auf About gehen, dann haben wir hier die About-Seite. Die Seite ist da, nur am Webserver. Wenn wir mit FTP zum Beispiel hinschauen, verbinden wir uns nochmal hin, sind alle Dateien, auch die C-Sharp-Dateien dort. Das heißt, wir haben jetzt soeben C-Sharp-Dateien auf den Webserver kopiert. Ich kann also hier hinten asbx.c-sharp eingeben und er sagt mir, diese Datei wurde vom Webserver gefiltert, also so ist es nicht. Ja. C-Sharp-Dateien sind vom Webserver blockiert, aber natürlich, ein Admin könnte die C-Sharp-Dateien anschauen und irrtümlicher oder nicht irrtümlicherweise etwas verändern. Das ist aber auch der Vorteil. Ich kann hier die About ASPX am Webserver editieren und kann hier Dinge hineingeben, weggeben, was auch immer ich möchte. Die Default ASPX kann ich editieren. Hier im C-Sharp-Code direkt drinnen kann ich Dinge machen, wenn ich es möchte. Und bei jedem Mal kompilieren wird die, bei jedem Aufruf wird die Webseite möglicherweise neu kompiliert, wenn ich die Datei geändert habe. Das ist also das erste Modell. Erstes Modell einfach komplett alles, was ich habe, C-Sharp und ASPX-Dateien werden auf den Webserver gegeben. Es gibt keine Kompilierung. Die Webseite wird on the fly kompiliert beim ersten Zugriff. Damit ich eben nicht meinen Source Code jeweils mit publizieren muss auf den Webserver, vielleicht will ich das ja nicht, habe ich die Möglichkeit, meine Webseite vorzukompilieren mit dem ASP.NET Underline Compiler Tool. Damit, oder mit Visual Studio. Und damit kann ich sagen, meine Seite wird ohne C-Sharp-Dateien ausgeliefert, weil alle C-Sharp-Dateien in eine DLL kompiliert werden. Das heißt, der Code bleibt fix. Ich kann meinen Code am Server nicht mehr ändern. Ich muss neu kompilieren und dann die DLL neu auf den Server kopieren, wenn ich Änderungen will. Dafür aber C-Sharp-Dateien sind nicht mehr existent, sondern kommen aus einer DLL. Andere Variante ist, die ASPX-Dateien kann ich in diesem Fall aber noch ändern. Also das Design ist noch variabel, Code ist fix. Andere Variante ist, ich sage, auch mein Design ist eigentlich sowieso auch fix, sonst aktualisiere ich die Seite sowieso und kompiliere neu. Dann kann ich auch die ASPX-Dateien hineinkompilieren, dann ist auch mein Design fix. Schauen wir uns das an, aus Visual Studio heraus. Wie kann ich das machen? Öffnen wir Visual Studio 2010. Allerdings als Administrator, das habe ich jetzt falsch gemacht, nochmal Visual Studio 2010, Steuerung, Shift, Enter. Wir öffnen Visual Studio 2010 als Administrator. Sehen wir da oben Administrator, das passt. Wir öffnen unsere bestehende Webseite auf dem lokalen Dateisystem, die Work-Webseite. Lokal auf der lokalen Development-Maschine. Und wollen diese Webseite jetzt auf den FTP-Server publizieren. Und zwar im Unterschied, das ist der Webserver derzeit, nochmal zur Erinnerung, derzeit C-Sharp und ASPX-Dateien. Das soll nicht mehr so sein. Aus diesem Grund bilden wir einmal die Webseite, um zu schauen, dass das eh funktioniert. Build. So. Build started. Und hoffentlich Build succeeded. Validating website, building directory. Build succeeded. Und nun können wir die ganze Webseite publizieren auf den Webserver. Wie machen wir das? Wir sagen, rechte Maustaste, Publish Website. Okay, wir geben an, wohin soll die Webseite publiziert werden? Auf FTP Localhost. Und sagen, allow this pre-compiled site to be updatable. Was heißt das? C-Sharp-Dateien werden kompiliert. ASPX-Seiten sind noch änderbar. Also ASPX-Seiten bleiben, C-Sharp-Dateien werden kompiliert. Okay, wir starten den Kompilationsprozess und den Publikationsprozess. FTP.codefest.at war da der Username. Gnome, das Passwort ist pass@word1. Wir verbinden uns. Ja, alle Dateien auf der Ziellocation werden überschrieben. Das ist auch unsere Intention. Das Ganze wird publiziert. Und wenn wir mal so ein bisschen auf den Webserver schauen, da sehen wir, die Dateien werden der Reihe nach schon rüber kopiert. Nur die C-Sharp-Dateien fehlen. Zum Beispiel jetzt die ASPX-Dateien, die sind ganz normale ASPX-Dateien. Nur hier inherits gibt an, dass das Ganze aus einer DLL kommt, aus der App Web. Mit einem komischen Namen und die gibt es hier im Bin-Folder. Da ist die App Web, die unterschiedlichen DLLs hier drinnen. Das heißt, unser C-Sharp wurde in diese DLLs hineinkompiliert eigentlich. Das ist die erste Variante. Ich kann meine ASPX-Seiten weiterhin ändern. Also die sind weiterhin editierbar. Der Code ist fix. Zweite Variante ist, ich sage, die Seite soll nicht updatebar sein. Allow this pre-compiled site to be updatable is false. Dann sind auch die ASPX-Seiten leer. Pass@word1. Ja, wir löschen alles. Wir schauen zum, so Work brauchen wir eigentlich nicht mehr, wir schauen zum Webserver hin. Da wird alles gerade rüber kopiert. Und interessant ist jetzt, wir haben zwar ASPX-Seiten, About ASPX, aber die sind alle nur 1 Kilobyte groß. Und wenn wir sie öffnen, dann sehen wir, dass da drinnen steht, this is a marker file generated, bla bla bla. Das ist einfach ein leerer Teil. auch die Config-ISPX einfach leer. Der wirkliche Code ist in diesen DLLs drinnen. Das heißt, auch der Code für das Aussehen, aber auch der Code für das Verhalten. Also sowohl C-Sharp-Dateien als auch ASPX-Dateien sind jetzt in Wahrheit innerhalb der DLL enthalten. Die Dateien sind rein nur noch für den Webserver da als Trick, damit er die Adressen kennt. Config-ASPX, machen wir mal auf, zum Beispiel ist eine Seite, die uns die Connection Strings ausgibt. Und wir sehen, es gibt da viele Connection Strings. Wie sind die jetzt eigentlich in unserer Web-Config abgelegt? Interessanter Punkt. Schauen wir uns einmal die Web-Config an am Webserver. Ich bin der böse Admin am Server. Ich habe da den Connection String, ich kann den jetzt verändern. Ich sehe vielleicht Username, Passwort. Das ist ganz schlecht, eventuell, wenn man dem Admin nicht traut. Ja. Wenn man selber der Admin ist, ist natürlich was anderes. Aber möglicherweise möchte ich, dass gewisse Teile wie die Connection Strings verschlüsselt werden sollen und nicht mehr lesbar sein sollen. Wie kann ich so etwas machen? Schauen wir uns an, aber vorher noch ein paar kleine Tipps noch zum Debug-Modus. In der Web-Config gibt es eine Compiler-Debug-Direktive. Die wird standardmäßig beim ersten Aufruf aus Visual Studio auf True gesetzt, damit Visual Studio debuggen kann. Beim Publizieren aber, wenn ich das Publish aufrufe, dann wird das Debug auf False gesetzt. Das heißt, wenn ich danach Debug suche, wird nicht auf False gesetzt, dann sollte ich es lieber manuell auf False setzen, damit der Debug-Modus nicht aktiv ist. Das heißt, damit ich nicht die Webseite debuggen kann. Compilation, Debug ist False. Okay. Jetzt aber das nächste Thema, die Verschlüsselung der Web-Config. Und da gibt es ein anderes Tool, das AspNet underscore RegIIS Tool. Mit dem kann ich gewisse Sektionen meiner Web-Config verschlüsseln. Zum Beispiel hier nur die Connection Strings. Entweder mit RSA oder mit der Data Protection API von Windows. Dann wird die Connection String Section hier verschlüsselt abgelegt, wie wir da sehen. ASP.NET kann das Ganze aber entschlüsseln. Verteilung der Seite mit FTP haben wir schon gesehen, aber schauen wir uns mal diese Web-Config-Verschlüsselung an. Wie funktioniert das? Wir haben hier Visual Studio Command Prompt geöffnet. Gehen wir mal in das Verzeichnis vom Webserver. Das sollte ich lieber vorher machen normalerweise, auf meiner lokalen Maschine. CD, Paste, W. Sollte ich auf meiner lokalen Maschine machen, bevor ich dann die Web-Config deploye. Und da kann ich jetzt sagen, aspnet underscore regiis exe _ pef encrypte ein gewisses File, und zwar in dem File die Connection Strings Section. Und wo liegt das File? Im Punktverzeichnis, also im lokalen Verzeichnis. Encrypting Configuration Section succeeded. Wenn ich meine Web-Config jetzt öffne, möchte sie nicht mit dem gratis Microsoft, mit dem Microsoft Viren Scanner scannen. Öffnen wir es mit Notepad, sehe ich hier Connection Strings, haben jetzt hier Encrypted Data drinnen und ich kann meine Connection Strings nicht mehr lesen. Funktionieren die Connection Strings weiterhin? Mal sehen. Localhost Config ASPX, jawohl. Das heißt, ich sehe meine Connection Strings weiterhin, ich kann sie weiterhin verwenden in meiner Applikation. Wenn ich eine Seite baue, die Connection Strings natürlich ausgibt, bin ich selber schuld. Aber in der Web-Config ist es nicht mehr lesbar. Das heißt, es ist verschlüsselt, ich kann das Ganze auch wieder entschlüsseln mit dem ein bisschen zweideutig verstehbaren Parameter PDF. Der Rest ist gleich. PDF Connection Strings Punkt. Das Ganze wird wieder decrypted. Ich kann auch beim Encrypten da hinten angeben Provider, Prof, und da jetzt angeben Data Protection Configuration Provider. In dem Fall wird das Ganze nicht mit RSA, mit dem Standard verschlüsselt, sondern mit der DP-API von Windows. Aber im Endeffekt schaut die Datei gleich aus. Der Unterschied ist eigentlich der, dass jetzt die Verschlüsselung anders ist und dass da oben Config Protection Provider auf Data Protection gesetzt ist. Gut, Web-Config ist verschlüsselt. Das heißt, man kann jetzt, und ich kann natürlich auch andere Sections verschlüsseln. ich muss nicht unbedingt immer die Connection Strings verschlüsseln. Ich kann jetzt meine Webseite am Webserver auch konfigurieren. Also zum Beispiel, wenn ich da die Webseite auswähle und mir hier anschaue Connection Strings, dann kriege ich einen Error, der heißt Encrypted Connection Strings kann er nicht verarbeiten, das ist klar. Andere Sections, die nicht verschlüsselt sind, kann ich aber bearbeiten. Hier zum Beispiel kann ich die Pages bearbeiten und hier in den User Interface hineingehen und kann hier die Master Page einstellen oder andere Dinge machen. Ich kann den Session State aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einfach auch meine ASP.NET-Einstellungen hier vorzunehmen und die werden in der Webconfig auch abgelegt. Ja, auch meinen Autorisierungsmodus und andere Dinge kann ich hier konfigurieren und einstellen. Okay, Webseite ist deployed, Webseite funktioniert. Konfiguration haben wir uns auch angesehen. Egal, ob ich die ASP.NET-Settings mache oder die IIS-Settings, sie werden beide über den IIS-Manager gemacht. Sie werden beide in der Webconfig abgelegt. Dann habe ich natürlich weiterhin dieses Website-Administration-Tool, das noch ganz praktisch ist, mit dem ich User anlegen kann. Das kann ich aus Visual Studio aufrufen, indem ich da im Projekt oben auf dieses Icon gehe, ASP.NET Configuration, dann kommt diese Webseite und in der kann ich dann User-Datenbanken konfigurieren, wenn ich möchte. Auch diese Webseite, die liegt im .NET Framework-Verzeichnis, also unter Windows, Microsoft.NET und dann unter ASP.NET Web Admin Files. Dort kann ich dieses Website Administration Toolkit natürlich auch auf meinen eigenen Server kopieren, wenn ich das gerne möchte. IIS-Konfiguration haben wir uns bereits angeschaut. Nun kommen wir zu einem anderen sehr wichtigen Thema, die Identity unserer Webseite. Unter welchem User läuft jetzt eigentlich unsere Webseite? Um das festzustellen, habe ich eine kleine Testseite gebaut, die localhost user ISPX und diese user ISPX gibt mir jeweils den angemeldeten User an. Der derzeit angemeldete User heißt IIS App Pool Webcast. Das ist also ein Standard-User, der pro App-Pool angelegt wird. Also unser Webcast-App-Pool hat auch einen IIS-App-Pool/Webcast-User. Warum ist das eigentlich interessant, mit welchem User meine Webseite gerade läuft? Das brauche ich dann, wenn ich Zugriff auf lokale Ressourcen möchte, zum Beispiel auf eine Datenbank. Alle unsere Connection-Strings arbeiten mit Integrated Security, ist SSPI. Heißt, der Windows-User, der Angemeldete, wird auch für die Datenbank weiterverwendet. Das ist auch gut so, weil das ist viel sicherer, als den Usernamen und das Passwort hart in den Connection-String hineinzukodieren. Aber natürlich, welcher User wird jetzt verwendet? In dem Fall der App-Pool-Webcast-User. Hat der Zugriffsrechte auf die Datenbank? Ich glaube mal nicht standardmäßig. Wie schaut das aus? Vielleicht will ich auf Dateien zugreifen im Dateisystem, zum Beispiel serverseitig irgendwelche Dokumente generieren, dann brauche ich Schreiberechte in mein lokales Dateisystem. Auch Leserechte brauche ich für die Webseite in NTFS. Da ist auch wieder die Frage, unter welchem User läuft meine Webseite? Es gibt jetzt generell unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann sagen, meine Webseite, die läuft jeweils unter dem jeweiligen Benutzer, zum Beispiel ich gehe auf eine Webseite, dann läuft die Webseite unter meinem User-Account, Gnome. Der Peter geht auf eine Webseite, dann läuft die Webseite unter dem User-Account Peter. Die Petra geht auf die Webseite, dann läuft sie unter dem User-Account Petra. Das nennt sich auch Impersonation. Das heißt, die Webseite, der Webserver-Prozess, der die Webseite ausführt, der läuft immer mit dem jeweiligen Benutzer, der die Webseite aufruft. Impersonation. Das andere nennt sich Trusted Subsystem. Und heißt einfach, ich vertraue dem Webseiten-Subsystem, das hat seine eigene Authentifizierung vielleicht, und alle User der Webseite arbeiten mit einem Windows-User, zum Beispiel dem IIS App Pool Webcast-User. Was sind die Vorteile und Nachteile? Bei Impersonation ist mein Vorteil, jeweils der jeweilige Benutzer greift oder Benutzerin greift als der User-Account zu. Das heißt, ich kann individuell Rechte vergeben. Ich kann sagen, der Peter kann nichts in der Datenbank, der kann nur lesen. Der Max kann natürlich alles in der Datenbank oder umgekehrt, je nachdem, wer den Webcast macht. Ja. Oder ich kann nachverfolgen, wer macht was in der Datenbank. Hat zum Beispiel ein Mitarbeiter in der Datenbank irgendwelche Daten eingesehen? Ja, also es ist oft ein Thema, Auditing, Nachvollziehbarkeit, wer hat Daten angelegt, wer hat Daten eingesehen. Das geht mit Impersonation sehr gut, weil jeweils der Benutzer, der die Webseite aufruft, der gibt seinen User-Account auch weiter für die Datenbank. Das heißt, in der Datenbank kann man dann sehr leicht nachvollziehen, welcher Benutzer hat was gemacht und auch die Rechte sind sehr leicht weitergebbar. Nachteil ist, jeder Benutzer oder Benutzerin braucht ein Windows-Benutzerkonto, das entweder in einer Domäne ist, in einer Active Directory-Domäne oder auf der jeweiligen Servermaschine. Blöd eigentlich. Auf der Servermaschine. Active Directory ist interessant für Enterprise-Szenarien. Das heißt, dieses Szenario eignet sich vor allem eigentlich dort, wo man sagt, ich bin in einer Firma, ich bin in einem Intranet, ich bin nicht auf einer Webseite. Weil auf einer Webseite jetzt tausende Windows-Benutzerkonten anzulegen, ist nicht das Optimalste vermutlich. Wenn es es nicht schon gibt im Active Directory. Wie arbeite ich mit Impersonation? Ich kann es im IIS konfigurieren, dass Windows Authentication verwendet wird. Im System Web Authentication Mode ist Windows. Heißt also einmal, die Windows User Accounts werden verwendet. Und das andere ist Identity Impersonate is True. Der Windows User Account wird auch impersoniert und der Webserver App-Pool läuft in diesem Moment dann als der angemeldete Windows-User. Trusted Subsystem, das andere Prinzip, heißt oder hat eigentlich den Vorteil, es gibt nur ein Windows-Benutzerkonto zum Beispiel, das heißt Website. Wenn ich also Forms-Authentifizierung verwende, wie auf den meisten Webseiten, die im Internet sind vermutlich, dann kümmert sich meine Forms-Authentifizierung um die Berechtigungsvergabe. Und wenn man einmal hinter die Forms-Authentifizierung gekommen ist, sich also im Trusted Subsystem befindet, dann arbeitet man nur noch mit einem Windows-Benutzerkonto. Vorteil also, es ist fürs Internet besser verwendbar. Nachteil, die Nachverfolgbarkeit ist nicht so gut. Das heißt, wenn alle nur mit einem Benutzerkonto arbeiten, wie kann ich nachvollziehen, wer was gemacht hat? Wie kann ich Rechteunterscheidungen machen? Auch sehr schwer. Ein Mittelding wäre vielleicht zu sagen, ich mache eine manuelle Nachverfolgung in der Datenbank. Das heißt, ich baue mir in der Datenbank manuelle Auditing-Tabellen und gebe dort jeweils meinen Forms-Usernamen mit, meinen ASP.NET Forms-Usernamen und den trage ich dann in die Datenbank ein. Das wäre eine Lösung. Zweite Lösung für das rechte Problem wäre, für jede Rolle oder für jede Gruppe lege ich mir ein Benutzerkonto an, zum Beispiel Webseiten-Admin, Webseiten-Besucher, Webseiten-Registered, dann habe ich nur drei Windows-Benutzerkonten und kann da auch unterschiedliche Rechte vergeben. Und das Trusted Subsystem, die Forms-Authentifizierung, muss unterscheiden, welcher Benutzer wird jetzt impersoniert natürlich. Trusted Subsystem implementiere ich so, indem ich den Authentication-Modus auf Windows setze oder auf Forms, je nachdem, was ich will. Wichtig ist, dass ich Identity Impersonate auch auf True setze, aber bei Username und Passwort jetzt angeben kann, welcher spezielle User soll impersoniert werden. So, schauen wir uns das an, wie man das umsetzen kann. Dazu unsere User-ASPX hier. Angemeldeter User derzeit IIS App-Pool Webcast. Schalten wir da mal auf 200%, dass wir das größer sehen. IIS App-Pool Webcast ist der derzeitig angemeldete User. Ich möchte jetzt meine Config ändern. Ich gehe hier auf meine Webseite im IIS Manager, gehe da runter auf Authentication. So, wo ist die Authentication? Hier Authentication. und sehe, derzeit ist Anonymous Authentication aktiviert. Anonymous Authentication heißt, jeder kann die Webseite anschauen. Okay. Aber Forms Authentication ist auch aktiv, die deaktiviere ich einmal. Sag, stattdessen möchte ich Windows Authentication aktivieren. Okay. Impersonation möchte ich auch aktivieren. Editieren wir da die Settings und sagen, der jeweils authentifizierte User soll impersoniert werden. Was heißt das jetzt? Unsere Webconfig hat sich geändert. Die Änderungen wurden da hineingespeichert. Ich habe jetzt einerseits ein Impersonate da drinnen. Identity Impersonate is true. Und ich habe einen Authentication-Modus von Windows bekommen. Gut, schauen wir uns die Seite an. F5. Der angemeldete Benutzer ist NT Authority I User. Moment, das ist nicht mein Username. Da hat's was, ja. Warum ist das so? Nun, das ist der anonyme User. Ich habe ja aktiv, dass auf meinem Webserver Anonymous Authentication möglich ist. Dadurch werde ich mit einem Windows-User authentifiziert, anonym, mit dem iUser-Account. Das ist der anonyme User. Also wenn ich dem anonymen Webseiten-User Rechte geben will, dann muss ich diesem iUser die Rechte geben und der wird auch brav impersoniert. Das heißt, wenn ich jetzt aber Anonymous Authentication deaktiviere und die Seite noch einmal anschaue, wird mein Europe mKnorr impersoniert und dieser User ist jetzt der dann verwendet wird. Also man muss unterscheiden, Impersonierung alleine heißt nur, dass der Windows User Account als Identität verwendet wird für meinen Server. Ja, also für den Serverprozess. Der Serverprozess, der Worker Process läuft unter einem Windows User, der impersoniert wird. Wenn anonyme Authentication enabled ist, dann ist es dieser iUser. Wenn nicht, dann ist es mein wirklicher Windows User, der hier impersoniert wird. Nochmal zurück. Wenn ich Anonymous wieder aktiviere, dann habe ich es kommt auf die Reihenfolge an natürlich, ja, auf die Reihenfolge, wie es in der Webconfig drinnen steht. Das heißt, Windows Authentication deaktiviere ich einmal, Steuerung F5, impersoniere ich NT Authority iUser, ist jetzt der impersonierte User, weil ich Anonymous Authentication mit ASP.NET Impersonation habe. Okay, soweit so gut. Zweites ist, ich möchte jetzt einen speziellen User impersonieren. Naja, schauen wir mal vielleicht auf die Events ASPX, das ist eine Datenbankseite. Er sagt mal, Login failed for User NT Authority iUser. Also mein User iUser hat keine Rechte, in die Datenbank zuzugreifen. Wenn ich Windows-Authentifizierung aktiviere und Anonymous deaktiviere, dann kriege ich Daten zurück, weil mein mKnorr, der hat natürlich Zugriff auf die Datenbank. Okay. Wenn ich Impersonation ganz deaktiviere, dann funktioniert es nicht und er sagt, der App-Pool-User hat keinen Zugriff. Das ist der Standard, ja, wenn ich nicht impersoniere, der App-Pool-User wird verwendet, der hat keinen Zugriff. Aktivieren wir mal Impersonation, das heißt in dem Fall jetzt, und deaktivieren wir Windows Authentication, so, heißt in dem Fall jetzt, mein Anonymous iUser wird verwendet, nicht mein Domänen-User-Account. Wie kann ich jetzt Trusted Subsystem implementieren? Ich sage, wer immer kommt, egal welcher User, von wo auch immer, soll impersonieren auf einen speziellen Web-Datenbank-User. Dann wähle ich hier ASP.NET Impersonation aus, gehe auf Edit und kann hier sagen, ein spezieller User soll impersoniert werden, nämlich der Web-Server-User, pass@word1. Okay. F5, dann sehen wir, es haut hin. Warum haut es hin? Weil wenn wir den Profiler anwerfen, den SQL Server Profiler, dann sehen wir, dass jetzt die Datenbankverbindung File New Trace, dass jetzt die Datenbankverbindung über den User Web Server funktioniert. Okay, machen wir einen Trace, refreshen wir die Seite. Wer baut die Datenbankverbindung auf? Der Webserver-User. Und egal, wer die Seite besucht, immer der Webserver-User baut die Verbindung auf. indem wir den jetzt impersoniert haben. Und natürlich, in der Web-Config steht das jetzt auch so drinnen, wenn ich da hineinschaue, impersonate, steht da jetzt Identity impersonate true, Passwort und Username eingetragen. So viel zur Impersonierung. Entweder immer der gleiche Benutzer, der impersoniert wird, oder ein anderer. Und natürlich, letzte Sache, die noch interessant ist dazu, ich könnte aber auch Impersonation ganz deaktivieren. Machen wir jetzt einmal einen Refresh, dann sagt er mir, der App-Pool-User hat keinen Zugriff. Könnte das Ganze auch ganz anders angehen und sagen, ich gebe einfach meinem App-Pool-User, Application-Pool-Webcast, hier eine unter Advanced Settings, eine andere Identity und sage, die Identity ist ein lokaler Account, nämlich Webserver, pass@word1, dann läuft mein gesamter App-Pool unter dem Webserver-User. Das heißt, jetzt funktioniert die Verbindung wieder unter dem User Webserver. Das heißt, die Varianten sind noch einmal zusammengefasst. Impersonierung des Windows-Users. Jeder Windows-User greift mit seinem User auf die Datenbank zu, mit seinem Account oder ihrem Account. Zweite Variante, ich impersoniere immer das Fixe, nennt sich auch Trusted Subsystem. Also ich impersoniere zum Beispiel immer den Webserver-User-Account. Dritte Variante ist, ich stelle vom Application Pool den User Account einfach um die Identity. Ganz wichtig aber ist, eine dieser drei Varianten zu nutzen und nicht im Connection String Username und Passwort fix hinein zu kodieren, weil das unsicherer ist, als mit diesen Windows User Accounts zu arbeiten. Letztes Thema, die IIS-Erweiterungsmöglichkeiten. Ich kann den IIS selber erweitern, und zwar einerseits den Server selber, als auch den IIS-Manager. Ich kann ein sogenanntes HTTP-Modul oder einen HTTP-Händler schreiben, indem ich ein Interface implementiere. Und ich kann auch für den IIS-Manager Windows Forms Controls schreiben, die im UI dargestellt werden. Am Webserver, nochmal zur Erinnerung, HTTP-Module werden in einer Pipeline aufgerufen, also zum Beispiel Authentifizierungsmodul, Session-Handling-Modul. Das sind Dinge, die für jeden Request ausgeführt werden. Ein Händler, gibt es immer nur einen, der kümmert sich um die Ausführung des speziellen Requests dann, zum Beispiel ASP.NET-Händler, ISAPI-Händler. Das heißt, ich muss unterscheiden, baue ich eine Funktionalität, die irgendwie einfach nur eine Erweiterung ist, dann nehme ich ein Modul. Baue ich einen Händler, möchte ich einen neuen Dateityp unterstützen, dann brauche ich einen HTTP-Händler. Jeweils die Interfaces iHttpModule oder iHttpHändler. Der Request läuft dadurch und ich kann mein Modul einfach da in die Pipeline hineinhängen, wenn ich möchte oder auch nicht. Okay. Und dazu habe ich ein fertiges Beispiel jetzt, das es dann auch zum Herunterladen gibt. Ich zeige jetzt nur ein paar Ausschnitte von diesem Beispiel. Es geht darum, in jede Webseite soll unten ein Footer eingebettet werden. Und das Ganze machen wir so. Wir haben unterschiedliche Teile für dieses Modul. Wir haben einerseits hier das Server-Modul mit dem Footer-Modul, ein iHttp-Modul, das da den Request filtert und sagt, der Footer soll unten codefest.at angehängt bekommen oder irgendetwas anderes. Da kann ich dann eben auf meinen HTTP-Stream zugreifen. Hier über HTTP-Context kann ich auf meinen Context-Response zugreifen und mit einem Response-Filter, den ich mir selber geschrieben habe hier, kann ich dann im Endeffekt hier, das ist der wichtige Part, Response String Replace, Body wird ersetzt durch meinen Footer plus Body Text. Das wird am Server einfach ausgeführt, dieses Modul. Und dann der Rest da oben ist einfach UI für die Konfiguration. Das Kernstück ist hier eigentlich ein User Control hier, in dem ich Sachen konfigurieren kann. Ich habe dann auch noch angegeben, ein XML-File, dass meine Konfiguration in der Webconfig definiert. Das Ganze soll unter System Web Server MyFooter abgelegt werden. Und das ist mein fertiges Modul. Wichtig ist, wenn ich so ein Modul baue, muss das immer im Global Assembly Cache liegen. Aus diesem Grund haben die auch alle einen Strong Name dabei. Wir bilden das Ganze mal. Build Solution. Build failed, weil Visual Studio nicht als Admin gestartet wurde. Ich führe nämlich nach dem Bilden ein Build-Script aus, das mir das Ganze automatisch in den Global Assembly Cache installiert. So, IIS Footer. Jetzt können wir das Ganze bilden und in den Global Assembly Cache installieren. Das heißt, wir sehen hier im Build-Script wurde das GUCutil-Programm aufgerufen, hier .NET Global Assembly Cache. Diese drei DLLs befinden sich im Global Assembly Cache drinnen. Damit das jetzt verwendet wird, muss ich im IIS noch einige Konfigurationen vornehmen. Das erste ist, im Verzeichnis Windows System 32 InetServeConfig habe ich meine Administration und meine ApplicationHostConfig. Da muss ich in der ApplicationHostConfig, suchen wir mal nach Footer, hinzufügen, dass es eine WebConfig-Konfiguration gibt, eine Sektion mit dem Namen MyFooter, die sich unter System Web Server befindet. Das zweite ist, dass ich auch ein Modul, ich habe hier meine Modules drinnen, dass ich ein Modul habe, das MyFooter heißt, dieses Footer-Module, und das ist ein UI-Modul. Das heißt, dieses Modul betrifft die Konfiguration im UI. Okay. Und Footer, die Administration Config, Entschuldigung, das war nicht das UI-Modul, das war das Pipeline-Modul. In der Administration Config habe ich jetzt hier das UI-Modul drinnen. Unter dem Namen MyFooter habe ich Module Providers für meine Administration drinnen. So, und dann habe ich die auch hier unten noch hinzugefügt, dass das Modul MyFooter verwendet wird. Diese beiden Beispieldateien, AdministrationConfig und ApplicationHostConfig, sind auch im Beispiel dabei. Suchen Sie einfach nach dem MyFooter, um überall zu sehen, wo ich Änderungen gemacht habe. Die Unterscheidung habe ich vorher nicht klar gemacht. ApplicationHost ist die WebserverConfig, AdministrationConfig ist die Management-Administrationskonfiguration. Im Schema-Verzeichnis habe ich dann noch mein Footer-Module-Configuration hineinkopiert. Das ist dieses Config-File, wie meine Config-Section ausschaut. Das ist im Config-Schema-Subverzeichnis drinnen. Und damit kann ich das jetzt eigentlich schon verwenden. Im IIS taucht das auch schon auf, das Modul. Wenn ich auf Webcast gehe, oder stoppen wir mal das Webcast, das ist eine sehr komplexe Webseite, machen wir das lieber mit der Default-Webseite. Default-Website. Ich habe hier unten Footer Configuration bereits drinnen als Konfigurationspunkt. Wenn ich das anklicke, dann kommt mein User Control. Ich habe hier Enable the Footer Module for this Scope und bereits Hallo Welt als Text drinnen. Hallo Welt, BR, Hallo Codefest. Okay, Apply. Jetzt wird das Ganze abgelegt in meiner Default-Website unter inetpub www.root in der Webconfig. Da habe ich jetzt meine Custom Config drinnen. System Web Server MyFooter, Enabled is True. Und hier habe ich meine Konfiguration. Okay. Das Remove MyFooter gehen wir noch weg, damit das Modul dabei ist. Save. Access denied. Wir sollten vielleicht die Schreiberechte auf diese Datei ändern. Security Users sollen auf diese Datei auch Schreibrechte haben. Okay, jetzt können wir es speichern. Ausgezeichnet, das ist das Konfigurations-UI. Machen wir das Ganze Localhost auf. Dann sehen wir unten in der Webseite Hallo Welt, Hallo Codefest ganz unten dabei. Dadurch, dass wir das Modul drinnen haben, hier eben diff hallo Welt br hallo Codefest diff. Es ist leider ein ungültiges HTML, aber das ist ein Problem meines Moduls. Und damit haben wir eben einerseits das UI-Modul gesehen, andererseits das Server-Modul, das hier verwendet wird. Das Server-Modul, by the way, sehe ich hier, wenn ich auf den gesamten Server schaue und hier auf HTTP-Module schaue, Modules, dann sehe ich hier drinnen mein MyFooter-Modul. Also das wird hier in diese Modul-Config eingefügt, in die globale, dass das ein Modul ist, das verwendet wird und dadurch ist es automatisch Teil meiner Webseite. So, damit sind wir am Ende des heutigen Webcasts angekommen. Ich hoffe, Sie haben gesehen, wie die IIS-Architektur prinzipiell aufgebaut ist, mit Modulen, das Ganze ziemlich flexibel. Wir haben uns die Integration angeschaut mit dem Web-Plattform-Installer, wie kann ich da zusätzliche Module nachinstallieren, sowohl UI-Module als auch Server-Module. Wir haben uns das Deployment sehr intensiv angeschaut. Wie ist das mit den Connection Strings, die kann ich verschlüsseln, nicht nur die, andere Sections kann ich genauso verschlüsseln. Wie ist das mit der Vorkompilierung, wie ist das mit den User Accounts, ganz wichtig, wie kann ich die konfigurieren für Impersonation oder Trusted Subsystem Behaviors. Und zu guter Letzt habe ich dieses IIS-7 Erweiterungsbeispiel gezeigt, das können Sie sich nachher mit dem anderen Source Code herunterladen, da ist eigentlich wichtig, es gibt zwei Configurations, es gibt die Application Host Config, das ist die Web Server Config und es gibt die Administration Config, das ist die UI Konfiguration und in beide muss das Modul eingetragen werden. Es gibt ein Administrations-Client-Modul, das muss eingetragen werden und es gibt dieses HTTP-Modul für den Server, das muss auch eingetragen werden. Damit herzlichen Dank, dass Sie die siebenteilige Webcast-Serie bis hierher mitverfolgt haben. Das war heute der letzte Teil der gesamten Webcast-Serie. Sie können sich, wenn Sie einen Teil bis jetzt versäumt haben, die Webcasts auf webcast.codefest.at nachschauen. Sie können auch die Sample Codes aller sieben Teile herunterladen von www.codefest.at. Auf www.codefest.at haben wir auch Artikel über andere Themen, einerseits auch ASP.NET, da wird es auch noch mehr Artikel geben im neuen Jahr, aber auch Windows Azure, Silverlight oder einfach nur, wann wir ein Event für Developer und Developerinnen in Österreich machen, wo es vielleicht interessant ist, sie zu sehen. Mit diesem Bild von unserer gestrigen Firmenweihnachtsfeier bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche Ihnen noch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr und ich hoffe, wir sehen uns auch 2010 wieder bei einem unserer Webcasts oder Veranstaltungen.